Intermezzo. Künstlerinnen und Künstler im Gespräch.
Das Intermezzo kommt heute aus einem Bauwerk, das sich Stadtelefant nennt. Dieses Bauwerk ist grau wie ein Elefant. Die Fassade ist gegliedert aus Sichtbetonfertigteilen und Balkonflächen. Und dieses Gebäude steht im ziemlich neu errichteten Sonnwendviertel unweit des Hauptbahnhofes in Wien. Geplant wurde es von einem Architekturbüro namens Franz und Zu Architekten. Und zwei der fünf Partner dieses Architekturbüros sind heute meine Gesprächsgäste im Intermezzo. Robert Diem und Harald Höller.
Hallo, herzlich willkommen im Stadtelefant.
Guten Tag.
Ja, der Stadtelefant ist ein hauptsächlich für Büros genütztes neues Gebäude. 2019 ist es eröffnet worden, ist im gleichen Jahr auch mit dem Bauherrenpreis der Zentralvereinigung der Architekten und Architektinnen Österreichs ausgezeichnet worden. Und es ist ein Versuch, verschiedene Architekturbüros und architekturnahe Institutionen zu bündeln in einem Bauwerk und Kommunikationsmöglichkeiten zu schaffen. Franz und Zu Architekten haben dieses Bauwerk Stadtelefant, wie gesagt, geplant und sie treten hier auch als Bauherren auf. Wie ist es denn für sich selber zu entwerfen? Sie besetzen ja mit Ihrem Büro auch zwei Stockwerke hier. Wie ist es für sich selbst, ein berufliches Zuhause zu planen?
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir nicht versucht haben, hier irgendwie ein Architekturdenkmal uns selber zu setzen, sondern wir haben das jetzt einfach als eine Bauaufgabe gesehen, die für uns sehr, sehr interessant ist, weil es ein gemischtes Haus ist, eine gemischte Nutzung hat mit Büros, Wohnungen, Gastronomie. Das ist etwas, was uns sehr interessiert hat. Das ist etwas, was man gar nicht so oft machen kann, weil die meisten Projektentwickler, Investoren monofunktionale Gebäude bevorzugen. Aber das war schon mal das, was uns sehr daran gereizt hat. Wenn man es für sich selber plant, ist es gut, wenn man am Anfang die Rahmenbedingungen definiert, und wir haben das in der Form gemacht, dass wir gesagt haben, es gibt bei uns im Büro und auch in unserer Baugruppe Partner, die sich um die Planung kümmern, und es gibt Partner, die Bauherrenaufgaben übernehmen, also sich um die Finanzierung kümmern, die Verträge, Verhandlungen mit den Banken, und dann gibt es auch Nutzer, die einfach ihre Nutzerwünsche deponieren. Also wir haben versucht, eigentlich eine klassische Aufteilung zu finden, wo nicht jeder alles macht, sondern es eine klare Rollenverteilung gibt, und innerhalb dieser Rollenverteilung kann man auch dann gut miteinander diskutieren und ein Projekt entwickeln.
Der Robert hat es schon angesprochen, es hat verschiedene Rollen bei diesem Projekt gegeben. Meine Rolle war zum Beispiel, Bauherrenvertreter zu sein. Ich bin als Bauherr sozusagen der gesamten Bauherrschaft verpflichtet, und das Spannende an dem Prozess war für mich, die Rolle mal zu wechseln. Weil als Bauherr hat man ganz eine andere Sicht auf ein Projekt, wie ein Architekt die Sicht auf ein Projekt hat. Und obwohl wir viele Architekturinteressierte und Architekturbeteiligte in dem Haus haben, hat sich eigentlich niemand in die Planung eingemischt, und man hat den Architekten planen lassen. Es ist mehr um die Inhalte des Hauses gegangen als um die Architektur. Und im Vorfeld haben viele Leute zu mir gesagt, na, wie wird das gehen, wenn viele Architekten da sind? Da wird wahrscheinlich jeder mitreden wollen. Und das war eigentlich gar nicht so, weil offensichtlich alle anderen Beteiligten dem Planer die Kompetenz zugesprochen haben, ein Haus zu planen, wo sich dann jeder wiederfinden kann.
Das heißt, es geht darum, etwas zu schaffen, in dem sich mehrere Parteien widerspiegeln können, statt, sagen wir, individuelle Eitelkeiten ausleben zu können.
Genau. Aus unserer Sicht, oder jetzt muss ich wieder als Architekt sprechen von Franz und Su, in unserem Verständnis ist Bauen nicht, sich selbst ausdrücken zu wollen, sondern mit dem Umfeld umzugehen und mit dem Kontext zu planen. Das heißt, ich muss auf eine räumliche Umgebung eingehen, ich muss auf Nutzungen eingehen, und es muss eine adäquate architektonische Lösung dafür geben. Aber das heißt nicht, dass diese Lösung sich selbst sehr wichtig nimmt oder nach außen wichtig darstellt. Was uns wichtig war, ist, ein belebtes Erdgeschoss zu erzeugen. Also wir haben uns relativ schnell darauf geeinigt, dass wir eine Erdgeschosszone haben, die wir gemeinsam nutzen und die ein Lokal beinhaltet, einen gemeinsamen Besprechungsraum, in dem wir jetzt auch sitzen, und architekturvermittelnde Institutionen beherbergt. Das war uns relativ schnell klar, dass wir, wenn wir in einem Stadtteil sind, der neu ist und wo wir genau wissen, was passieren wird, Neubaugebiete müssen erst einmal belebt werden. Und da haben wir gesagt, wir wollen eine belebte Umgebung schaffen. Und wo können wir das schaffen? Das schaffen wir nur im Erdgeschoss. Und das wiederum, wenn man jetzt vom Gebäude spricht, öffnet sich auch nach außen und ist sehr transparent zu dem Platz, der vor unserem Haus liegt.
Der Stadtelefant ist die realisierte Vision von einem Haus, in dem zusammengearbeitet werden kann. Es befindet sich, wie gesagt, im östlichen Teil des Sonnwendviertels zwischen den Bahngleisen und dem großzügig angelegten Helmut-Zilk-Park, der sich wie eine grüne Schneise durch dieses neu gebaute Sonnwendviertel zieht. Und das Ganze ist, wie gesagt, völlig neu errichtet. Hier entsteht etwas völlig Neues an der Bloch-Bauer-Promenade, also was die Adresse auch des Stadtelefanten ist. Die Bloch-Bauer-Promenade ist eine autofreie Zone. Es ist ein Wohngebiet und man wird sehen, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Franz und Zu Architekten gehören also sozusagen zu den Pionieren, die dieses neu gebaute Viertel erschließen und auch beleben wollen. Wie fühlt sich das an jetzt in dieser Gründungszeit sozusagen, wo rundum noch einige Baustellen sind? Was ist das für ein Gefühl, hier zu wohnen und zu arbeiten?
Ja, in erster Linie ist es sehr spannend, das Architekturbüro einmal die angestammten Plätze innerhalb des Gürtels so im 6., 7. Bezirk, 2. Bezirk, 1. Bezirk einmal zu verlassen und dorthin zu gehen, wo wir eigentlich selber auch tätig sind und mit unseren Wohnbauten und Schulbauten. Als wir hier im Winter vor 1,5 Jahren eingezogen sind, war es kalt, finster, so ist noch ein bisschen in Erinnerung. Rundherum waren Baustellen, die Bloch-Bauer-Promenade war noch nicht fertig, wir waren umzingelt von Bauzäunen. Wir haben uns wirklich, so wie Sie das erwähnt haben, als Pioniere empfunden hier. Und das Schöne ist, dass wir als Architekten jetzt so hautnah in so einem 1:1 Umfeld miterleben, wie sich dieses Viertel entwickelt, mit allen Herausforderungen, die es am Anfang mit sich bringt. Harald hat es angesprochen, die Lebendigkeit des Erdgeschosses, die wir versuchen zu fördern, die entsteht nach und nach. Wir haben uns gemeinsam mit den Nachbarn darum bemüht, dass hier wirklich eine Fußgängerzone entsteht, die weitgehend autofrei ist, wo man mit dem Fahrrad fahren kann, auch kleine Kinder mit dem Skateboard fahren kann. Wir waren am Anfang auch ein bisschen überrascht von der Dimension des Freiraums, wenn einfach mal keine Autos da sind. Man merkt, dass man auch erst lernen muss, damit umzugehen. Wir haben dann im ersten Sommer, wo noch nicht viel los war, Liegestühle rausgesetzt und haben uns am Abend zu einem Bier draußen auf dem Platz gesetzt und versucht, da langsam irgendwie mit unserem Büro irgendwie Leben herzubringen.
Im Intermezzo zu Gast sind heute Harald Höller und Robert Thiem. Sie sind neben Christian Ambos, Michael Anhammer und Erwin Stettner Partner des Architekturbüros Franz und Zu. Dieses Büro ist 2017 aus der Fusion der Büros Franz, Ziviltechniker GmbH und Zu Architekten entstanden. Das heißt, es haben sich zwei kleinere Büros zu einem großen Büro zusammengelegt, das stetig im Wachsen begriffen ist gerade. Sie akquirieren sehr viele Aufträge über Wettbewerbe und haben auch eine eigene Abteilung, die Wettbewerbsbeiträge entwickelt, was jetzt nicht ganz gewöhnlich ist für jedes Architekturbüro, kann sich sozusagen nicht jeder leisten auch. Was bedeuten Wettbewerbe im Architektenalltag? Also was bieten sie für Möglichkeiten oder was bedeuten sie auch für eine längerfristige Planung?
Grundsätzlich halte ich Wettbewerbe im Architekturbereich für auch gesellschaftlich für sehr wichtig, weil sich viele Büros beteiligen können und am Ende die hoffentlich beste Idee ausgewählt wird. Für uns als damals noch junge Büros war es die Möglichkeit, an sehr spannende und größere Aufgaben heranzukommen. Das ist es nach wie vor. Die Wettbewerbe, an denen wir teilnehmen dürfen, sind sehr, sehr vielfältig. Das ist etwas, was uns wichtig ist. Wir wollen nicht nur monofunktional arbeiten, indem wir nur Wohnbau, nur Schulbau, nur Interior machen. Wir haben eine relativ große Bandbreite, vom kleinen Kindergarten bis zur U-Bahn. Da sind wir sehr dankbar für die Möglichkeit, über Wettbewerbe an diesen Aufgaben teilzunehmen. Zu Beginn war das oft so, dass man Wettbewerbe am Abend, am Wochenende gemacht hat. Das geht bei der Anzahl an Wettbewerben, die wir machen, nicht mehr. Das geht aber auch aus persönlichen Gründen nicht mehr. Das kann man machen, wenn man 30 ist. Irgendwann mit Familie und je älter man wird, versucht man dann ja auch ein geregelteres Leben zu finden. Und Kreativität ist auch in einem 9-to-5-Job interessanterweise durchaus möglich. Und ich bin sogar drauf gekommen, für mich persönlich zumindest, dass es diese Regelmäßigkeit und diesen klaren Rahmen, den jetzt das Wettbewerbsteam bietet, eine sehr angenehme Arbeitsweise ermöglicht und anscheinend für uns auch relativ erfolgreich ist.
Einige der Projekte, die gerade bei Franz und zu Architekten im Entstehen sind, ist das neue Leitsystem für die U5, gemeinsam mit YF Architekten, das Berufsschulzentrum in Konstanz, der evangelische Campus in Nürnberg ist in der Vorentwurfsphase, dann ein städtebauliches Projekt, das Karriere Atzgersdorf, ein Wohnhochhaus am Nordbahnhofgelände, Bildungsbauten in verschiedenen Teilen Österreichs sowie die Landesleitzentrale der Landespolizeidirektion Oberösterreich, um einen Überblick zu geben über die Bandbreite, die Franz und Zu gerade bearbeiten. Ein vielbeachtetes Bauwerk aus dem Portfolio von Franz und Zu Architekten ist das Justizgebäude Salzburg. Sie haben da ein denkmalgeschütztes Bestandsgebäude in der Innenstadt umgebaut und erweitert. Dieses Projekt hat den Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit 2019 gewonnen. Es hat sich um eine sehr komplexe Bauaufgabe gehandelt, weil es darum gegangen ist, einen sehr unübersichtlichen Gebäudekomplex neu zu gliedern und zu öffnen. Wie sind Sie da vor sich gegangen? Wie kann man diese komplexe Bauaufgabe beschreiben?
Also es war ebenfalls ein Wettbewerbsprojekt, das wir gewonnen haben. Bei solchen Aufgaben ist immer am Anfang die Frage, was ist das, was der Auslober braucht, der Auftraggeber, und was ist das, was man als Antwort bieten kann. Wenn man es jetzt fertig sieht, sind wir so vorgegangen, man hat den Bestand bereinigt und an die aktuelle Gesetzeslage unter Anführungszeichen angepasst und saniert. Und es gab Flächen, die zusätzlich zu planen waren. Und wir haben uns dafür entschieden, einen verbindenden Y-förmigen Baukörper in den Hof des Gebäudekomplexes zu setzen, der einerseits eine Achtererschließung ermöglicht und andererseits auch architektonisch ablesbar ist. Wir haben in diesen Neubau Verhandlungssäle integriert und die große Frage ist bei einem Justizgebäude, bei einem Gerichtsgebäude, welchen Ausdruck möchte ich haben? Wenn man ein Gerichtsgebäude betritt, ist das zumeist nicht der erfreulichste Anlass und wir wollten eine Architektur bieten, die Offenheit symbolisiert und Transparenz. Wir haben das Gebäude von mehreren Seiten geöffnet, um es für Fußgänger zu erschließen. Das heißt, es ist ein Hof entstanden, ein neuer städtischer Hof in der Stadt Salzburg.
Wichtig ist bei dem Projekt, dass Sie es im lokalen Kontext betrachten, also nicht als separates Ding, das da steht, sondern als ein Bauwerk, das an das städtische Leben angebunden ist, also dass man es in diesem Kontext integriert.
Grundsätzlich muss man sagen, hätte sich das Gericht Salzburg jetzt auch viel leichter machen können und auf der grünen Wiese ein neues Gerichtsgebäude planen lassen und errichten können. Das wäre wahrscheinlich schneller gegangen, wäre vielleicht sogar günstiger gewesen, mit weniger Herausforderungen verbunden gewesen. Die Auftraggeber und Nutzer haben sich aber ganz bewusst entschieden, in der Stadt zu bleiben, was ich durchaus begrüße, dass eine wesentliche Funktion unseres Rechtssystems, unserer Gesellschaft, einen sichtbaren Platz in der Stadt hat. Dass die diesen Weg gegangen sind, das kann man eigentlich wirklich nur anerkennen. Wie der Harald schon erwähnt hat, war das Gebäude allerdings, hat einen sehr abwehrenden Charakter gehabt, trotz seiner Lage in der Stadt. Das hat mit dem Verständnis von Gerichtsbarkeit im 19. Jahrhundert auch zu tun. Es hat aber die Möglichkeit geboten, dass wir mehrere Eingänge zur Stadt öffnen und eine Durchwegung des Gebäudes ermöglichen. Selbst wenn ich jetzt gar keinen Termin im Gericht habe, kann ich einen Abkürzer durchs Gebäude nehmen und auf diesem Platz kurz verweilen, mich mit jemandem treffen. Es gibt im Dachgeschoss ein öffentliches Café mit einem herrlichen Ausblick auf die Altstadt von Salzburg. Auch nicht selbstverständlich, dass man als Auftraggeber und als Gericht so etwas ermöglicht. Und so gesehen haben wir da einen sehr engagierten und verständnisvollen Partner gehabt. Ohne den kann man ein Projekt in dieser Dimension nicht erfolgreich realisieren. Natürlich wäre das Gebäude, so wie es jetzt dasteht, mit der Adaption und dem Zubau, den wir vorgenommen haben, der durchaus wesentlich offener ist und einladender ist, einfach vor 150 Jahren nicht möglich gewesen. Da, so gesehen, ist Architektur natürlich immer ein Spiegel seiner Zeit.
Die Transparenz und die Offenheit, das sind Leitmotive, die auch ein Projekt geprägt haben, die Su-Architekten eingebracht haben in Franz und Su, in diese Ehe von zwei Architekturbüros. Und damit meine ich jetzt das Schubhaft-Zentrum Vordernberg. Das Schubhaft-Zentrum ist so geplant worden, dass es keineswegs als Gefängnis rüberkommt. Es ist von Kritikern eher als Wohlfühlort bezeichnet worden. Es ist zum Beispiel auf Vergitterung verzichtet worden und so weiter. Es gibt nicht Zellen, sondern es gibt Wohngemeinschaften. Das Projekt hat 2014 einigen Aufruhr verursacht. Von linker Seite wurde kritisiert, dass es nicht Gefängnis genannt wird. Von rechter Seite wurde kritisiert, dass es zu luxuriös ist, dass es hohe Kosten verursacht hat, die allerdings an der Betreiberstruktur gelegen haben, jetzt weniger an der Architektur. Jedenfalls hat es einigen Aufruhr darum gegeben und hat auch eine Moralfrage nach sich gezogen. In der Architekturszene wurde diskutiert, ob man sich als Architekt in den Dienst eines Systems stellen darf, das man vielleicht nicht einmal unterstützt inhaltlich und das Abschiebungen vornimmt. Sie haben Harald Höller als Mitglied von Su-Architekten damit umgehen müssen, dass Vorträge gestört worden sind und dass das offene Gespräch auch nicht einmal stattfinden konnte. Was für Lehren haben Sie denn daraus gezogen aus dieser turbulenten Zeit damals, als das Schubhaft-Zentrum Vordernberg eröffnet worden ist? Was haben Sie mitgenommen für den weiteren Weg?
Für den weiteren Weg habe ich mitgenommen, dass wir unserer Haltung treu bleiben werden. Wir haben an diesem Wettbewerb teilgenommen, weil wir der Meinung waren, eine adäquate Lösung für eine zugegebenermaßen nicht erfreuliche Bauaufgabe leisten zu können. Wir haben das Büro intern lange diskutiert, ob wir mitmachen oder nicht. Die Situation ist die, es war das erste Schubhaftzentrum, das errichtet wurde. Es ist also sozusagen eine neue Bauaufgabe ohne Erfahrungswerte. Aktuell waren zu der Zeit Schubhaftzentren de facto Gefängnisse. Schubhaft heißt aber nicht, dass man gegen Recht verstoßen hat. Das heißt, die Leute werden dort angehalten, um festzustellen, ob der Aufenthaltsstatus gewährleistet ist. Wenn ich keine Schubhaft haben will, muss ich mich politisch engagieren. Wir sind Architekten und waren der Meinung, wir müssen Häuser bauen für Menschen, auch wenn die Aufgabe jetzt nicht die erfreulichste ist. Und ja, Sie haben das schön beschrieben, wir sind eigentlich von jeder Seite angefeindet worden. Und da kann man wieder sagen, einerseits ja auch gut, weil jeder damit unzufrieden war. Und mir wäre es, wie gesagt, auch lieber, wenn es sowas nicht geben würde. Wenn man dort angehalten wird oder wie, Sichtweise hinher eingesperrt ist, de facto ist man ja gegen seinen Willen dort, kann die Architektur die Situation nicht ändern, aber sie kann sie möglicherweise erträglicher machen.
Dieses Schubhaftzentrum ist auch mehrfach vom Rechnungshof kritisiert worden dafür, dass es unterbelegt ist, dass es eben zu hohe Betriebskosten verursacht und so weiter. Kriegt man da als Architekt auch ein bisschen den schlechten Ruf mit ab oder ist das distanziert voneinander?
Ich glaube, es ist in der weiteren Diskussion dann schon unterschieden worden zwischen der Architektur und dem Gebäude und dem Betrieb und der Nutzung und dem, ob es mit Erfahrungen von Jahren später noch einen Sinn macht. Da ist auch in den Medien meiner Meinung nach schon differenziert worden, was ist jetzt die Aufgabe eines Architekten und was ist die Aufgabe eines Staates. Damals sind wir durchaus kritisiert worden für das, was wir versucht haben, dort zu leisten. Da bin ich total beim Harald, dazu stehen wir. Wir haben, glaube ich, im Rahmen der Aufgabenstellung einen sehr guten Beitrag geleistet. Und irgendwo enden auch die Möglichkeiten und die Verantwortlichkeiten des Architekten. Und da ist durchaus auch differenziert worden, ja, weil, ja, ob jetzt ein Betreiber gesucht wird und wer da beauftragt wird, ob das vom Ministerium selbst abgewickelt wird oder von einer externen Firma. Das ist auch den Medien dann bewusst, dass das nicht mehr in der Entscheidungsgewalt des Architekten oder der Architektin liegt.
Zwei Vertreter von Franz und Su Architekten sind heute im Intermezzo zu Gast gewesen. Im Leitbild dieses Wiener Architekturbüros ist zu lesen, wir denken visionär gegen den Mainstream, gehen neue Wege. Unsere Architektur ist klar, reduziert, hochwertig und ohne Arroganz. Sie ist Ausdruck unserer intensiven Auseinandersetzung mit der Aufgabe. Je komplexer das Thema, desto simpler muss die Lösung für uns sein. Die Reduktion ist sicher etwas, was Ihnen nahe liegt. Würden Sie sagen, dass Ihre Kunst als Baukünstler darin besteht, komplexe Aufgaben runterzubrechen und eine Einfachheit walten zu lassen?
Die Einfachheit an sich ist jetzt gar nicht so sehr das Ziel, das wir anstreben. Mir ist es wichtig, im Wettbewerb produziert man Konzepte und versucht, die zu vermitteln. Wenn ein Gebäude fertig ist, möchte ich eigentlich gar nicht mehr über Architektur reden und versuchen, das zu erklären, warum das so aussieht. Da muss das Gebäude dann für sich selbst sprechen. Und ich finde es immer sehr schön, und das war die Erfahrung bei einem unserer ersten Projekte einer Schule, wo wir intensiv mit dem Bürgermeister aus dem Ort zusammengearbeitet haben. Und dann ist das Gebäude fertig, es gibt eine Eröffnung, es gibt Führungen. Da stehe ich dann ganz gern ganz hinten und lasse den Bürgermeister das Gebäude erklären. Und das ist dann eigentlich der schönste Moment im Verlauf eines Projektes, wenn man merkt, es ist angekommen, das, was wir diskutiert haben, was wir uns überlegt haben, ist auch beim Nutzer, beim Auftraggeber so angekommen, dass er das dann diese Geschichte weitererzählt. Und das Gebäude muss dann eh den Beweis antreten, ob es das halten kann, was man am Anfang versprochen hat.
Zu verantworten haben Gebäude immer sehr viele. Zum Schluss wird es nur dann gut, wenn viele gute Leute miteinander arbeiten. Der Architekt ist ein kleines Rädchen von vielen.
Harald Höller und Robert Diem, herzlichen Dank für dieses Interview.
Danke fürs Zuhören.
Danke für das Gespräch.
Intermezzo. Eine Sendung von Anna Socek.
Herzlich willkommen beim zweiten Teil eines Konzerts, das am 25. September 2016 im Großen Musikvereinssaal in Wien aufgenommen wurde. Impressionismus steht in großen Buchstaben